Sie trägt Wunden mit sich und in sich und sie will nicht, dass sie jemand sieht. Irgendwie verständlich. Die Leute nennen es Sünde. Und wahrscheinlich hat sie sich damit abgefunden, sich daran gewöhnt, eine Sünderin zu sein. Aber hören, das kann sie nicht mehr. Und an diesem Tag, da muss sie noch Wasser holen. So wie jeden Tag eigentlich. Und dann hat sie die Wahl zwischen zwei Brunnen. Der eine ist näher dran und der andere weiter entfernt. Und sie wählt den weiter entfernteren. Warum? Vielleicht, weil sie ihre Blicke nicht mehr sehen kann. Hat schon zu oft mitbekommen, wie sie über sie geredet haben. Und ja, sie könnte eine Bekannte fragen, ob sie mit ihr geht, aber sie bleibt lieber allein. So hat sie gelernt, klarzukommen. Wahrscheinlich würde sie sowieso niemand begleiten wollen. Von einem Gott gar nicht erst zu sprechen. Die Last, die sie mit sich trägt, ist über die Jahre schwer geworden, aber erträglich, zumindest so, wie es jetzt gerade ist. Und dann macht sie sich auf den Weg, einer Aufgabe nachzugehen, die sie schon hunderte Male gemacht hat. Eine Pflicht, sowas wie Geld abheben, Wäsche waschen, einkaufen gehen. Nichts Besonderes. Normalerweise trifft sie auch niemanden. Aber heute ist alles anders. Heute saß er da. Und seitdem ist alles anders. Was ist da passiert? Wir schauen mal an den Anfang von Kapitel 4 im Johannesevangelium. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern seine Jünger. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte wieder nach Galiläa zurück. Dabei musste er das Gebiet durchqueren, in dem die Samariter lebten. Unterwegs kam er nach Sichar, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob selbst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Die Pharisäer bekommen mit, Jesus und seine Jünger taufen eine ganze Menge Menschen. Und das ist aufsehenerregend. Da passiert was. Für Jesus bedeutet das, es ist Zeit, seinen Rückweg anzutreten. Er macht sich auf nach Galiläa. Und aus Vers 4 lesen wir, er muss durch Samaria. Warum muss er? War das ein göttliches Muss? Hat Jesus gewusst, dass Gott was vorhatte an diesem Tag? Theoretisch musste er nicht durch Samaria. Und er hätte auch einen anderen Weg nehmen können, was andere Juden definitiv gemacht hätten. Und vielleicht haben sich auch die Jünger gedacht, Jesus, du hast da was vergessen. Zwischen den Juden und Samaritern herrschte nämlich nicht gerade ein friedliches Verhältnis. Es war eher angespannt und wahrscheinlich auch nicht ungefährlich, dort durchzureisen. Aber jetzt kommen Jesus und seine Jünger in diese Stadt und dann geht's weiter mit Vers 6 und 7. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Jesus setzt sich an diesen Brunnen, weil er müde ist, erschöpft von der Reise. Es ist ungefähr 11 bis 12 Uhr mittags. Das musste ziemlich heiß sein, in der prallen Mittagssonne. Und auch für die Frau, die dann kurz darauf an diesen Brunnen kommt. Mittags zu einer sehr ungewöhnlichen, heißen Uhrzeit, alleine zum Wasserschöpfen. Und jetzt fragt Jesus sie tatsächlich, er bittet sie um Wasser. Er zeigt sich als der Schwächere, der dem etwas fehlt und womit die Frau ihm behilflich sein kann. So beginnt er sein Gespräch mit einer Frage nach Hilfe. Und was uns vielleicht als Leser nicht so deutlich ist in diesem Moment, dass Jesus als Rabbi diese samaritanische Frau anspricht, galt damals als völlige Ausnahme. Und das würde von den jüdischen Gelehrten nicht als gut befunden werden. Jesus tut es trotzdem. Und damit beginnt aber erst die Geschichte von der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen. Die Frau reagiert dementsprechend verwundert und sie spricht ihn darauf an: Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritern. Was niemand sonst an Jesus Position getan hätte, das tut er, als wäre es selbstverständlich. Nicht nur, dass er eine Samariterin anspricht, er spricht eine Frau an, als Rabbi. Und es scheint zumindest so, als wäre er auch an der Unterhaltung mit ihr interessiert. Er bittet sie sogar um einen Gefallen und beginnt damit das Gespräch. Und mit dem nächsten Satz, da hört das Arbeitsgespräch auf, wie David gesagt hat. Und da bringt Jesus das Gespräch auf einmal auf eine tiefere Ebene. Er beginnt von sich selbst zu sprechen und irgendwie von lebendigem Wasser, indem er sagt: Wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Lebendiges Wasser, was soll das sein? Das denkt sich auch die Frau. Für sie war damit aber vor allem das Wasser dieses Brunnens gemeint, weil das als lebendig bezeichnet wurde im Gegensatz zum Zisternenwasser. Und naja, ihre Reaktion ist okay, aber wie willst du denn Wasser schöpfen ohne ein Gefäß? Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Fragt sie. Und als wär's nicht genug, dass dieser Mann, den sie gerade kennengelernt hat, ausgerechnet ein Jude, ihr irgendwas vom lebendigen Wasser erzählt, vielleicht ist sie ja selbst nicht mal an diesem Gespräch interessiert, lesen wir in den nächsten Versen Folgendes. Darauf antwortete Jesus: Wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Und was soll die Frau nun anderes antworten? Was würden wir an ihrer Stelle anderes antworten als: Herr, gib mir dieses Wasser. Denn dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Die Frau scheint es nicht zu verstehen. Und ich überlege, wie viel da eigentlich ist, was ich nicht verstehe oder was wir nicht verstehen. Welche Unterhaltung eigentlich Jesus schon mit mir führen wollte und ich kein Interesse hatte, vielleicht zu beschäftigt war, vielleicht auch ein verschlossenes Herz hatte. Aber das Krasse ist ja, Jesus nimmt sie ernst. Jesus nimmt sie in erster Linie einfach mal ernst. Er dreht sich nicht um und geht, als sie nicht versteht, was er meint. Er sitzt mit ihr dort am Brunnen und er nimmt sich die Zeit, geduldet sich. Er nimmt sie ernst als Samariterin mit ihrer Geschichte und ihrem Hintergrund und ihren Bedürfnissen nach etwas, was sie selbst gerade noch gar nicht versteht. Er nimmt sie ernst trotz und mit ihrer Verlorenheit, von der er weiß und worauf er sie jetzt anspricht. Jesus sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete die Frau: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Denn 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Wie würdest du auf so eine Aussage reagieren? Ich glaube, was für uns aussieht wie ein Cut im Gespräch, das ist für Jesus vielleicht die Vorbedingung für dieses lebendige Wasser. Er spricht die Frau auf ihr persönliches Leben an, ihr Herz, ihre Verfehlungen und ihre Sünde wird aufgedeckt. Sie versucht, sie zu verstecken, sie noch im Dunkeln zu halten, aber Jesus weiß, dass ihre Sünde sie von ihm fernhält, sie vereinnahmt. Und seine Worte, die bekommen hier einen doppelten Sinn. Er will auf den Glauben hinaus. Jesus will keinen Smalltalk, er will kein Gespräch auf der Arbeit. Er will das Leben der Frau an diesem Tag verändern. Aber dafür braucht er ihre Hingabe. Er braucht sie ganz, mit wirklich allem, auch ihrer Sünde. Und das, was sie versteckt hielt, worüber sie nicht stolz war in ihrem Leben, und ich glaube, das ist der Grund, warum er sagt, hole deinen Mann. Hol deinen Mann hier an diesen Brunnen. Und was darauf folgt, das enthüllt wohl die tiefsten Wunden der Frau. Was muss gerade in ihr vorgehen? Sie hat es im Griff, sie hat versucht, ihr Herz zu schützen, ihre Wunden zu verstecken. Niemand hat's gesehen. Und sie versucht's noch einmal. Die Frau erklärt ihm, keinen Mann zu haben. Und das überrascht Jesus, glaube ich, nicht. Ohne dass sie ihm davon erzählt, ihn darüber aufklärt, kennt Jesus bereits das Leben der Frau. Er weiß, wie ihre letzten Jahre aussahen. Denn 5-mal warst du verheiratet. Und der, mit dem du jetzt zusammen bist, das ist nicht dein Mann. Ich frage mich, wie könnte seine Stimme in diesem Moment geklungen haben? Ich stelle mir vor, dass sie nicht strafend oder verurteilend klang, nicht wie jemand, der unsere schlechten Taten aufdecken will, obwohl er das ja gerade tut. Aber seine Worte, seine Haltung, das ist nicht wie jemand, der uns Böses will, sondern eher friedlich. Jemand, der unseren Durst kennt. Ruhig, vielleicht sogar liebevoll, ihr zugewandt. Jeden einzelnen dieser 5 Männer kann Jesus vermutlich aufzählen. Beim Namen nennen, die gesamte Geschichte erzählen. Das Gespräch wird persönlich. Ich glaube, das hat jetzt spätestens auch die Frau verstanden. Jesus will ihr lebendiges Wasser geben. Nicht für ihren körperlichen Durst, wie sie denkt, sondern für jeden einzelnen ihrer Lebensdürste, für jede Leere, die sie in ihrem Leben verspürte und verspürt. Alles, wonach sie sich wirklich sehnt. Gemeinschaft, Liebe, Heimat, nicht allein zu sein, verstanden und gesehen zu werden. Gesehen zu werden als die Frau, die sie wirklich ist, beim Namen genannt zu werden. Und ich will dich an dieser Stelle fragen, was ist es bei dir? Welchen Durst hast du versucht zu stillen, bevor du Jesus kanntest? Oder sind wir mal ehrlich, welchen versuchst du immer noch zu stillen? Ist es Zuneigung? Anerkennung? Erfolg? Frieden? Sicherheit? Ruhe? Dass Jesus der Frau lebendiges Wasser geben will, das schließt auch mit ein, dass er ihr vergeben möchte. Mit all dem, was schiefgelaufen ist, wo sie eine falsche Entscheidung getroffen hat und sie heilen, wo sie Heilung braucht, wo sie allein gelassen wurde, wo sie schlecht behandelt wurde, wo sie keinen tieferen Frieden gefunden hat. An jedem Ort, wo sie verletzt wurde und jeder einzelnen ihrer gescheiterten Beziehungen. Wir erfahren nichts darüber im Detail, aber Jesus kennt sie. Die Details und die Frau und ihr Herz. Das Herz, das sie, und ganz ehrlich, das kann ich gut verstehen, verschlossen hielt. zumindest für die Möglichkeit, dass es wirklich jemanden gibt, der sie hört, sieht, kennt und liebt. Da sagte die Frau: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt, aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Die Frau fragt sich, wo sie Gott begegnen kann. Wenn er wirklich irgendetwas tun kann oder ihr helfen kann, ihr was Gutes tun will, wo kann sie dann zu ihm beten? Jesus lässt sich auf diese Unterhaltung mit der Frau ein, über das, was sie zu beschäftigen scheint. Er erklärt, dass es keinen Unterschied mehr machen wird, wo sie in Zukunft anbetet, weil er schon bald lebendiges Wasser geben wird. Und dann können die Gläubigen egal wo anbeten. Dann sind sie nicht mehr gebunden an einen Ort. Gott selbst ist Geist und wer ihn anbetet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Und das lebendige Wasser, von dem Jesus spricht, das ist doch der Heilige Geist, wie wir in Johannes 7 lesen. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift. Ströme vom lebendigen Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist, heißt es hier. Den sollen die erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Und wenn wir zurück in unseren Text schauen, dann passiert jetzt etwas, womit niemand gerechnet hat. Etwas, was es vorher noch nicht gab. Da sagt die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus, den Gesalbten. Wenn der kommt, wird er uns überall das Auskunft geben. Und wir denken uns vielleicht: Frau, dieser Messias sitzt dir gegenüber. Aber aus ihrer Perspektive, da konnte sie ja nur eine leise Ahnung haben, wer dieser Mann ist. Aber Jesus belässt es nicht dabei. Und wir schauen uns an, was er sagt. Jesus antwortete: Ich bin es, ich, der mit dir spricht. Und dieses Statement, diese Wahrheit verändert alles. Jesus ist der Messias, er ist der Christus. Und bevor alle anderen in der Öffentlichkeit davon erfahren, sagt das dieser Frau, dieser unscheinbaren Frau, einer Samariterin. Und dieser Messias, der verheißen wurde und auf den sie so lange gewartet haben, ja, nachdem sie sich gesehnt haben, dieser Messias sitzt mit dieser Frau am Brunnen und er verändert. Jesus verändert alles. Nicht nur ihren Mittag, ihren Tag, ihr Verständnis, er verändert ihr ganzes Leben von diesem Zeitpunkt an. Die Frau kam an diesem Mittag mit ihrem Krug, um Wasser zu holen. Sie kam mit diesem Krug. Und da sind viele Dürste drauf. Da ist vielleicht Anerkennung und da ist Familie, Zugehörigkeit, Sicherheit. Sie kommt mit diesem Krug an diesen Brunnen. Und sie will ja Wasser holen. Und sie holt auch Wasser, sie kann auch Wasser holen. Da gibt es vieles, was in Frage kommt. Da ist zum Beispiel Beziehung. Und das ist gutes Wasser. Das kippt sie in ihren Krug. Oder dann ist da vielleicht Geld. Das kann auch einen Durst stillen. Oder Arbeit. Diese Frau kommt mit ihrem Krug Und da sind Dinge, da ist das Wasser, das es stillen kann. Ich glaube, du weißt, wovon ich spreche. Ich glaube, du weißt, was es bei dir ist. Und ja, da sind Dinge, die das stillen können. Vielleicht für eine Stunde oder für einen Tag, eine Woche, ein Jahr. Und trotzdem brauchen wir wieder Wasser. Wir brauchen etwas, das diesen Durst stillt. Und dann lesen wir einige Verse weiter. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, lief in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt und schaut euch das an. Da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Jesus verändert alles. Wie? Indem er lebendiges Wasser gibt. Die Frau kommt, sie kommt an diesen Brunnen mit ihrem Wasserkrug. Da sind die Dürste. Sie kommt dahin und sie will Wasser holen, wie immer. Aber den einen Durst, den kann sie nicht stillen. Und dieses lebendige Wasser, von dem Jesus spricht, das verspricht er der Sünderin, deren Namen wir nicht einmal kennen. Namenslos und doch in der Gesellschaft sehr wohl bekannt für den schlechten Ruf. Und mit dieser Frau sitzt er am Brunnen. Und die Frau, naja, während sie ihrer ganz normalen Tätigkeit nachgehen wollte, wie arbeiten und Wäsche waschen und einkaufen, ahnte sie nicht, dass dieser Tag alles für sie verändern würde. Dass ausgerechnet ein Mann, von dem sie viele schon enttäuscht hatten, ihr nun Vergebung zuspricht, in ihr Wert sieht, sie ernst nimmt, ja sogar das Gespräch mit ihr sucht. Und aus dem vermeintlichen Smalltalk zu Beginn wird eine Verheißung und eine Offenbarung, die sie für immer in ihrem Herzen behalten wird. Ihr Lebensdurst wird gestillt durch den, der ihr lebendiges Wasser verspricht, durch den einzigen, der ihr lebendiges Wasser geben kann. Wasser, das sie nicht wieder durstig hinterlässt, dass sie nicht wieder kommen muss. Ich glaube, an diesem Mittag hat sich für sie alles verändert und an diesen Mittag wird sie sich auch für immer erinnern. Als sie zum Brunnen ging, um Wasser zu schöpfen, und da Jesus saß. Jesus, der mit der Frau am Brunnen sitzt, als sie kommt und wieder geht. Und ich glaube, er sitzt dort auch mit mir und mit dir. Überwindet die Grenzen, die dazwischen uns sind. Die Sünde, den Durst, die Wunden, die uns von ihm fernhalten. Und vielleicht will er dir gerade zum ersten Mal lebendiges Wasser geben. Oder vielleicht hast du es eigentlich schon, hast den Heiligen Geist, aber dein Herz, das ist verhärtet, verschlossen vor dem, was er dir geben will. In Römer 5, Vers 5 heißt es, denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Aber da sind doch all diese To-Dos. Da sind doch die ganzen Dinge, die auf meiner Liste stehen für nächste Woche. Die Sorgen wegen der Dinge, die in der Welt passieren oder in meinem persönlichen Leben, in meiner Familie, in meinen Freundschaften. Und unser innerer Durst, da ist viel, was es stillen kann. Aber nur einer, der es in der Fülle kann. Und ich glaube, das verlangt, dass wir ihm unsere Sünde abgeben, unser Herz wieder öffnen, nach all den Enttäuschungen, nach all den Verletzungen, nach all dem, was wir eigentlich in dieser Welt und in diesem Leben schon erlebt haben. Unser Herz öffnen und beten, Herr, gib mir dieses Wasser. Herr, gib mir dieses Wasser. Die Frau, die kam mit diesem Krug, aber ohne Krug geht sie weg. Sie lässt ihn da. Weil Jesus den Durst stillt. Lass auch deinen Krug bei ihm. Weil das der Jesus ist, der Messias und Christus, der mit der samaritanischen Frau, genauso wie mit mir und mit dir, am Brunnen sitzt. Amen.